Auf dem Weg zur Schule habe ich zum ersten Mal Graffiti wahrgenommen. Ich war 14, 15 Jahre alt und auf einmal sehe ich, dass über Nacht ein neues Graffiti entstanden ist und ein richtig schönes, sauberes Piece. Und ich habe mir einfach Fragen gestellt, wer ist das, wer macht sowas? Wer geht nachts raus und riskiert, erwischt zu werden, nur um Farbe in die Stadt zu bringen? Seit 99 mache ich die City Ghosts. Das heißt, es ist jetzt schon das 27. Jahr, seitdem ich das mache. Und ich glaube, so vor 6, 7 Jahren habe ich mich gestellt sozusagen und habe mich aus der Anonymität gewagt. Aber einfach, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, Verstecken zu spielen. Man ist ständig auch mit dem Gedanken daran, dass man irgendwie es nicht schaffen kann. Da ist immer im Hinterkopf etwas, was dir sagt, ey, pass auf, du machst zu wenig. Du hast nicht wirklich Feierabend und so weiter, ne? Und es gab auch Zeiten, wo ich einfach nicht wusste, wo das Geld herkommt. Für mich war es immer wichtiger zu sagen, ich mache das, was ich liebe und verdiene deswegen vielleicht weniger Geld, als zu arbeiten nur fürs Geld wegen. Es war mir immer zu einfach. Scheitern ist ein Grundzustand meines künstlerischen Daseins.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
Ja, willkommen zum neuen Brüderlich Unvernünftig. Heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast.
Hallo, Mr. Hallo.
City Ghost. Philipp, willkommen bei uns im Podcast.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was hast du gemacht, bevor die Kunst gestartet hat und das Thema City Ghost und das ist ja viel, viel, viel mehr? Was ist vorher passiert? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich habe einen Lebenslauf, der vielleicht nicht ganz so stringent ist wie eurer. Ich komme aus Frankfurt, bin mittlerweile 45 Jahre alt, bin Künstler, bildender Künstler und habe 2 Kinder. Und ich komme eigentlich aus einem relativ gesettelten Elternhaus. Meine Eltern haben sich früh geschieden und dann bin ich in Frankfurt bei meiner Mutter groß geworden, hatte 2 Geschwister. Hab dann versucht, Abitur zu machen, wurde aber dann von der Schule geschmissen. Und dann war so eine gewisse Zeit, wo ich nicht wusste, was ich mache. Hab dann erstmal eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht zum Leasing-Kaufmann. Hab aber dann während der Ausbildung ziemlich schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was ich möchte. Mhm. Und hab dann mit so 22, 23 Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, so Abendgymnasium. Und hab dann Politikwissenschaften studiert an der Goethe-Uni. Hab auch mein Diplom gemacht, 2011 war das, glaube ich. Hab dann 3, 4 Jahre lang an der Uni gearbeitet und an der FH als Dozent für Methoden der empirischen Sozialforschung und habe mich dann irgendwann für die Kunst entschieden.
Ja, auch von mir. Hallihallo, Philipp. Schön, dass wir hier sein dürfen, weil wir sind nämlich bei dir im Atelier. Gefällt mir besonders gut, vor allem alle, die YouTube schauen, sehen das. Wir haben hier so eine gigantisch coole Couch, ja, also da könnte ich sitzen bleiben. Jetzt warte ich noch, bis der Barkeeper kommt fürs erste Bier.
Oder der Psychologe.
Oder der Psychologe, ja, da muss ich mich mal hinlegen, da musst du aufstehen. Also vielen Dank, dass wir da sein dürfen, ultra spannend. Thema Kunst und vor allem, was mich echt extrem interessiert, diese Ghost-Sprayerei. Also du kommst ja aus einer ganz anderen Richtung, auch studiumtechnisch und kaufmännische Ausbildung. Hast du das schon immer neben, also konntest du als, ich sage es mal, als Kleinkind schon super zeichnen und hat gesagt, oh, der Philipp, der muss mal malen oder zeichnen oder sprayen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin dazu gekommen, weil ich gern Hip-Hop gehört habe. Also ich bin Hip-Hop-Kind, ein Kind des Hip-Hops. Ich habe mit 12, 13 das erste Mal Rödelheim, Hartreim-Projekt und sowas gehört. Ja. Und hier in Frankfurt, ich bin in Frankfurt groß geworden, da gab es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Viele meiner Freunde haben auch Hip-Hop gemacht. Es gibt ja 4 verschiedene Sparten von Hip-Hop, neben Sprühen, DJ, MC und Breaken. Und wir hatten schon früh so eine Crew eigentlich in der Schule und ich war immer geneigt dazu, zu sprühen eigentlich. Ich hatte aber nie irgendwie jetzt das Ziel zu sagen, ich will jetzt Graffiti-Künstler werden oder so. Das war immer nur so eine Passion von mir, eine Leidenschaft, die immer so parallel zu meinem sonstigen Leben gelaufen ist. Und irgendwann hat das dann Überhand genommen und ich habe mich dann dafür entschieden, das hauptberuflich zu machen, ja.
Und du bist dir dann, wie können wir uns das vorstellen, du bist dann in die Stadt raus und hast gesagt, die Wand gefällt mir, die sprühe ich jetzt mal an.
Ja, also das erste Mal Graffiti habe ich rezipiert oder bin ich begegnet als Kind. Wir waren da auf dem Weg zur Schule, habe ich zum ersten Mal Graffiti wahrgenommen. Es war also so, ich war 14, 15 Jahre alt und auf einmal sehe ich, dass über Nacht ein neues Graffiti entstanden ist und ein richtig schönes, sauberes Piece und ich habe mir einfach Fragen gestellt, wer ist das, wer macht sowas, wer geht nachts raus und riskiert, erwischt zu werden, obwohl er seine eigenen Farben mitbringt, obwohl er so viel investiert, nur um Farbe in die Stadt zu bringen. Und das hat mich einfach nur mega fasziniert. Ich meine, was ist das für ein Mensch gewesen? Und man stellt sich einfach Fragen. Und am Anfang habe ich mir einfach Fragen gestellt und habe dann 2-3 Jahre lang einfach immer nur geguckt, was gibt's Neues, was gibt's überhaupt für Graffiti und für Street Art. Und so bin ich irgendwann selber auf den Trichter gekommen, ey, pass auf, ich habe auch Bock, das mal auszuprobieren. Und genau, dann habe ich mir 2-3 Leute gesucht in meiner Crew, in meinem Freundeskreis und mit denen nachts einfach raus. Und dann hatten wir auch einen Crew-Namen, RMC, und ich hatte einen krassen Namen, Spot. Und habe aber dann irgendwann festgestellt, dass dieses klassische New York Style Writing, also so wie man Graffiti kennt, ne, also man denkt sich einen Namen aus und sprüht dann kalligrafisch irgendwelche Buchstaben an die Wand, das lag mir nicht, das liegt mir nicht. Und habe dann einfach spontan angefangen, die ersten Geister zu malen. Also so kam ich zu den Geistern, obwohl die damals gar nicht Geister hießen.
Ja, aber also es geht mir zu schnell, weil also ich habe auch auf vieles Bock, aber wenn ich es nicht kann, dann also wenn mit einer Spraydose rausgehe, dann sieht es ein bisschen mal nach Zahlen wahrscheinlich aus. Hm. Wenn ich mich heute entscheide, ich möchte was machen, dann muss ich es ja lernen. Also gab es den Prozess, dass du gesagt hast, okay, das hat mir jemand gezeigt oder du hast dir das selbst beigebracht oder ein Malbuch gekauft und erstmal ausgemalt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe es einfach probiert. Ich hatte Bock drauf. Also das ist, glaube ich, das Erste. Egal, was man macht, man braucht eine gewisse Leidenschaft dafür. Man muss da auch irgendwie dranbleiben an irgendwas. Und ich wusste, allein das Ding, nachts rausgehen, mein Ding zu machen und Farbe an die Wand zu bringen, das macht mir mega Spaß. Aber im Vergleich zu meinen anderen Freunden, die ich damals hatte, hatte ich einfach null Talent, mit Buchstaben umzugehen. Und dann habe ich mir einfach meine Nische gesucht, würde ich sagen, so im Nachhinein. Obwohl es sich damals gar nicht so angefühlt hat, dass ich mir irgendwas suche. Ich habe einfach Bock drauf gehabt und habe gemacht, was mir Spaß macht.
Und die Nische war dann dieser Geist?
Die Nische war dieses Gesicht, würde ich mal eher sagen. Geist war es nicht, weil ich hatte nie dafür einen Namen. Ja. Ich habe einfach nur gedacht, ich mache kleine Gesichter, die Leute angucken. Normalerweise ist es ja so, die Leute gucken die Sachen an, aber wenn ich was zurück anblickt, so hatte ich die Idee, ist vielleicht was Neues. Ich hatte aber nie irgendwie jetzt die Idee, ich male jetzt einen Geist oder ich male einen City Ghost. Der Name ist mir dann irgendwann untergekommen, weil irgendeine Frau im Internet die City Ghost of Frankfurt Fotogalerie online gestellt hat und es hat sich dann so entwickelt, dass der Name dann City Ghost wurde, weil ich ihn auch ganz passend fand, muss ich sagen, weil bei den Geistern weiß man nie, woher kommen sie, wohin gehen sie, wann tauchen sie auf, wann werden sie wieder weggewischt. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz witzig, den Namen.
Ja. Und du bist dann alleine irgendwann nachts durch die Gegend, ja?
Ja. Weil ich eben auch szenetechnisch nicht ganz so angesehen war, sage ich mal. Also es ging mir nie darum, um irgendwie jetzt Anerkennung zu erlangen, sei es von der Szene oder sei es von fremden Menschen. Ich habe es eher immer für mich gemacht. Und ich glaube, daran bemisst man dann auch die Street Credibility, wenn man sowas sagen kann, ne? weil ich nie irgendwas damit wollte.
Also war es eher ein Hobby?
Es war immer ein Hobby für mich, immer.
Aber wann kam der Schalter, wo du gesagt hast, hey, es ist jetzt mehr als ein Hobby, es ist ein Beruf, ich möchte damit wirklich tatsächlich Geld verdienen. Wann kam das?
Das kam viele, viele Jahre später, nämlich nach meinem Studium, also so circa vor 18 Jahren, würde ich sagen. Ja. Damals hatte ich kurz vor meinem Ende des Studiums eine Galerie mit ein paar Freunden aufgemacht im Bahnhofsviertel, die hieß Galerie Kaiser P. Und dort haben wir einfach versucht, einen Freiraum für die Subkultur zu schaffen. Und damals ging das los mit den ersten Auftragsarbeiten, dass auf einmal Leute auf mich zukamen und sagen, ey, ich weiß, du malst die Ghost und hast du nicht Bock, irgendwie mein Treppenhaus zu bemalen oder mein Auto zu bemalen oder mein Schlafzimmer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, okay, es gibt Leute, die da Bock drauf haben. Und nach dem Studium war dann irgendwann die Entscheidung, was machst du mit deinem Leben? Du hast jetzt studiert, bist Diplom-Politologe, hast eine Galerie eröffnet, irgendwie, was machst du jetzt? Und eine Schiene war, ich werde sozusagen irgendwie im Unibetrieb bleiben. Damals hatte ich auch noch promoviert in Kunstsoziologie und habe Street Artists auch interviewt und darüber was geschrieben. Oder ich gehe den Weg und mache eigene Kunst. Und da ist der Weg dann einfach zugunsten der Selbstkunstmachen getroffen worden.
Und Philipp, wie lange hat es gedauert, bis man so auf dich aufmerksam geworden ist? Weil also du hast ja recht viel in Frankfurt gemacht, wenn man dann jetzt mal auch deinen Social-Media-Accounts folgt und so, da sieht man ja auch ein paar Ausschnitte von den Geschichten, die du da gemacht hast. Wie lange hat es gedauert, bis, sag ich mal, die ersten Leute dich richtig wahrgenommen haben?
Das muss man auch irgendwie differenziert betrachten. Also ich glaube, Szene intern wurde da schon relativ früh antizipiert, was ich mache. Und ich glaube, mit meinen ersten Interviews, die ich für so Stadtmagazine wie Journal Frankfurt gegeben habe oder Nord hieß man im Magazin, damit wurde ich so regional bekannt und wirklich überregional dann erst mit den Gulli-Deckelarbeiten, mit den Kanalarbeiten, die ich gemacht habe, was dann mehr so Richtung Street Art und weg von den Geistern ging.
Und was sagt grundsätzlich so eine Stadt dazu? Weil, also, wenn ich jetzt so an die ganzen Stadtverwaltungen denke oder auch die Erfahrung, die ich gemacht habe zu meiner Gastrozeit, die sind ja alle relativ stier drauf. Also, da wird dir ein Bußgeld schneller gestellt, wie du, bis du auf 3 zählen kannst, ja. War das bei dir, haben die dich gejagt? Also, wenn man so böse sagen darf? Oder?
Wahrscheinlich haben sie mich schon eine Zeit lang gejagt, aber guterweise ist es so, dass nach Paragraph 303 des Strafgesetzes Sachbestätigung nach 10 Jahren verjährt. Und die Sachen, wo ich wirklich echt Schaden angestellt habe, das ist schon längst verjährt. Und seitdem ich Kinder habe, ist es eben so, dass ich nur noch die Sachen illegal bemale, die der Allgemeinheit, die der Öffentlichkeit gehören. Also ich würde jetzt niemals den Dom anmalen oder den Römer oder ein Fachwerkhaus oder einen Privatgrund, wo ich weiß, ich würde vielleicht jemanden ans Bein pissen. So, das würde ich nicht machen. Wenn, dann mache ich nur das, was allen gehört, wo ich ja auch Steuern für zahle. Das heißt Stromkästen, Schallschutzmauern, Brücken, Schilder, Ampeln, was weiß ich, sowas, was halt allen gehört.
Aber das Thema CD-Coast, nur mal zurückzukommen. Mhm. Du bist nachts rumgegangen, hast gesprayt und keiner kannte dich. Und irgendwann hat man gesagt, das ist Synonym, ist CD-Coast. Wann hast du dann die Hand gehoben und sagst, ich bin's?
Das war
10 Jahre später.
Ne, mehr. Also ich mache also, okay. seit 99 mache ich die City Ghost. Das heißt, es ist jetzt schon 27. Jahr, seitdem ich das mache. Und ich glaube, so vor 6-7 Jahren habe ich mich gestellt sozusagen und habe mich aus der Anonymität gewagt. Aber einfach, weil ich irgendwann gesagt habe, ey, pass auf, es ist so ein großer Teil von mir. Ich habe keinen Bock mehr, Verstecken zu spielen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwem zu erzählen, dass ich das nicht bin, weil es einfach für mein künstlerisches Selbstverständnis total wichtig war, zu sagen, ich bin's. So, und jetzt ist es raus. Ich bin auf diesen Kreislauf ausgetreten, mich zu verstecken. Und jetzt könnt ihr damit was anfangen. Wenn es euch nicht passt, ich mal gerne was Schöneres drüber oder mal es wieder grau. Aber ich habe keinen Bock mehr, mich vor mich selber zu verstecken. Weil so ist es oftmals bei so Graffiti-Sprayern, dass sie wie so eine bipolare Störung haben, dass sie auf der einen Seite ihr normales Ich haben und dann ihr Sprayer-Ich. Mhm. Natürlich nach außen will man sich schützen vor Strafverfolgung, aber auch von innen ist es halt so, dass man dann ja wie so ein zweites Ich eben generiert. Und ich wollte aus diesem Kreislauf eben austreten.
Und hast du jemals Angst gehabt in der Phase, dass du erwischt wirst? Ich meine, da nachts raus, warst du da mit Kapuzenpulli und dass dich keiner sieht oder geht mir da?
Ja, logisch. Ich wurde auch ein paar Mal erwischt, definitiv. Das gehört zum Game dazu, aber Gott sei Dank nicht mit Geistern, sondern mit anderen Sachen.
Okay.
Spannend. Ja, also es ist echt spannend, vor allem, sag ich mal, die Geschichte, dass du jetzt, sag ich mal, auf der einen Seite diesen konventionellen Weg gehst mit Studium und Promovieren und so weiter und dann sagst, nee, aber meine Leidenschaft ist eben die Sprüherei oder die Kunst dann auch im Nachgang. Und ich finde es immer so interessant, auch egal welchen Gast wir da haben, wo die Leidenschaft ist oder auch Thema Selbstständigkeit und so, und oder wie Micha auch erst Konzern und dann sagt, eigentlich ist meine Leidenschaft was ganz anderes, eigentlich möchte ich mich selbst verwirklichen. Und das hört man ja bei dir auch extrem raus, dass du sagst, ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen, aber letztendlich ist meine Leidenschaft eben die Kunst und ich verwirkliche es. Und das finde ich auch spannend, ja. Und auch, dass es dann gewertschätzt wird irgendwann, hier mit Auftragsarbeiten und so weiter. Also da sage ich top.
Aber wie hat denn das Umfeld reagiert? Ich meine, klassisches Studium, Elternhaus, Freunde, gab es da Leute, die sehr kritisch waren? Gab es auch Leute, die gesagt haben, boah, ist genau der Philipp, wir glauben da dran. Wie war da die Situation?
Ja, man muss dazu sagen, es gab so eine gewisse Übergangsphase. Also es war nicht so, dass ich direkt nach dem Studium gesagt habe, so, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ja. Es gab so eine Übergangsphase von 3, 4, 5 Jahren, wo ich zeitgleich Auftragsarbeiten gemalt habe, Leinwände verkauft habe, aber wo ich auch noch im Unibetrieb selber tätig war. Ja. Also ich habe ja erzählt, ne, ich war auch mit Dozent für Methoden der empirischen Sozialforschung und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich den kompletten Schritt wage. Mhm. Das war im Endeffekt ein Wagnis und ich habe gedacht, ich probiere es mal, bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, okay, ich kann jetzt wirklich alles auf diese Karte setzen. Weil es ist wirklich nicht ohne, sich in diese Lage zu versetzen. Ich meine, du bist ja, oder sie hat ja selber selbstständig, und deswegen wisst ihr, dass es schwierig ist oder schwierig sein kann und man nicht so ein geregeltes Einkommen hat. Und deswegen war das diese Transition-Phase schon so 3, 4, 5 Jahre, wo ich dann gesagt habe, okay, bam, ich mach's. Die Reaktion war eigentlich bis auf die von meinen Eltern recht positiv. Okay. Also meine Eltern haben schon so gesagt, ey, wow, ey, bist du dir sicher? Und dann mit Graffiti, ey, was ist los mit dir? Denk mal drüber nach. Und
aber was hat den Punkt ausgelöst? Was war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mach ich's? Also gab es einen Auftrag, wo du gesagt hast, boah, jetzt kommt so viel Kohle rein, jetzt lohnt sich's? Oder
nee,
was war ausschlaggebend?
Also wegen Kohle habe ich es nie gemacht, muss man ehrlich sagen. Also es ist nie so, dass ich gedacht habe, wow, ich will jetzt ein Großverdiener sein, deswegen mache ich Kunst. Es ging mir immer darum, irgendwie etwas zu machen, wo ich was hinterlassen kann, was mich überlebt. Ich will was von Wert schaffen, was von mir selber kommt. Und ich habe so viele scheiß Jobs in meinem Leben gemacht, wo ich nie so gesagt habe, ey, da stehe ich total dahinter. Für mich war es immer wichtiger zu sagen, ich mache das, was ich liebe und verdiene deswegen vielleicht weniger Geld, als zu arbeiten nur fürs Geld wegen. Das war mir immer zu einfach, weil ich hätte auch gut Geld verdienen können, weiß ich nicht, wenn ich bei der Leasing, beim Leasingunternehmen geblieben wäre oder wenn ich andere Sachen gemacht hätte, aber das war für mich immer zu wenig.
Aber gab es dann Phasen während deiner künstlerischen Entstehungsphase, wo du gesagt hast, es war eine Scheißentscheidung, es zu machen?
Nein.
Okay. Nee. Weil ich meine, du hast ja auch, wie du ja beschrieben hast, wir wissen es ja selbst aus unseren eigenen Erfahrungen, du hast ja einen hohen Druck. Ich meine, du hast auch 2 Kinder, deine Frau ist auch Künstlerin. Da hast du nie gestruggelt, wo du gesagt hast, boah, ist das jetzt nicht so arg risikobehaftet unter der Voraussetzung, dass ich jetzt nicht weiß, was kommt morgen?
Doch, also man muss es von 2 Seiten betrachten. Also man ist ständig auch mit dem Gedanken daran, dass man irgendwie es nicht schaffen kann. Ständig. Also da ist immer im Hinterkopf etwas, was dir sagt, ey, pass auf, du machst zu wenig. Du hast nicht wirklich Feierabend und so weiter. Ne? Und es gab auch Zeiten, wo ich einfach nicht wusste, wo das Geld herkommt. Aber da war meine Frau auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Mensch in meinem Leben, der mir Mut gemacht hat und der mir gesagt hat, ey, pass auf, wenn du was mit all deiner Leidenschaft und mit all deiner Energie machst, dann kommt auch was zurück. So, und da bin ich von überzeugt. Also wenn du 3, 4 Wochen an so einem Bild hier hängst und da wirklich deine ganze Energie reingibst, dann kommt auch was zurück, dann wird doch irgendwann das Ding verkauft. Und manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal nicht, aber solange du irgendetwas machst, egal ob das Malen ist oder Schwimmen oder weiß ich nicht, Gläser produzieren, und du machst es wirklich mit Leidenschaft, dann kommt auch was zurück. Und das hat mir Alice beigebracht, dass ich nie diesen Gedanken verlieren darf.
Naja, ich gehe zwar immer von allen Emotionen weg, ja, und sag, es muss ja schon den Punkt gegeben haben, da kommt jetzt wieder der Wirtschaftler raus, ja, und sage, du musst ja auch irgendwann mal gerechnet haben und sagen, was brauche ich im Monat oder was brauchen wir im Monat? Lässt sich das über die Kunst erzielen? Also so ein kleiner Forecast, wenn ich es jetzt mal unternehmerisch ausdrücken möchte. Weil, also so wie du sagst, naja, wenn man das will, also ich finde das Mindset super, ja, auf jeden Fall, dann an das glauben, was man vorhat und was man macht, top. Aber auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt anfangen würde mit Malen oder mit Gläser produzieren oder wie auch immer, dann würde ich schon mal rechnen, würde sagen, weil, also jetzt gerade das Thema Kunst, ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber man sagt da immer brotlose Kunst sozusagen, ja, weil da gibt's ja wirklich wenige, glaube ich, die damit richtig Geld verdienen, ne? Also wenn man mal in der Presse so ein bisschen im rumhört oder auch, ich meine, es gibt hier, glaube ich, so einen jungen Ausnahmekünstler, ja, der die Bilder, Gemälde für Hunderttausende von Euro verkauft, aber das ist ja nicht gang und gäbe, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt muss man auch unternehmerisch denken, sage ich mal, aber wenn man von Anfang an unternehmerisch denken würde, dann gäbe es keine Künstler. Hm. So, weil du fängst nie da an, wo du irgendwie gut Geld hast. Nie, ne? Und ich für meinen Teil jetzt, ich kann so viel verdienen, um meine Familie durchzubringen. Es ist immer noch nicht genug, aber es ist schon viel, viel mehr als am Anfang meiner Karriere. Und es wird auch immer mehr, nur habe ich natürlich, hat auch noch Kinder bekommen und man muss auch immer mehr Geld verdienen, weil man immer mehr Ausgaben hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch nicht, ob ich das noch 10 Jahre durchhalte. Ne?
Aber passt man sich dann, wenn man eben unternehmerisch denkt, auch an? Also das heißt, jetzt kommt einer ins Atelier hier und sagt, Philipp, ich möchte jetzt, dass du mir, keine Ahnung, ein rosa Pferd malst. Und du sagst, aber gut, rosa Pferde male ich generell nicht. Magst du sowas oder sagst du, nee, ich bin Künstler und ich ziehe mein Ding durch und ein rosa Pferd musste ins Nebenzimmer?
Da muss ich sagen, also hättest du mich vor 10 Jahren das gefragt, wo ich noch keine Kinder gehabt habe, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, nee, was will ich mit dem roten Pferd? Ich mag keine Pferde. So, mittlerweile ist aber so, wenn man das mit meiner Kunst, also ich hatte tatsächlich mal so einen Fall von einer Kundin von mir, die einen Pegasus gemalt haben wollte, weil sie auf Pegasus steht. Da habe ich gemeint, okay, ich bin natürlich auch scharf drauf, weil das eine Sammlerin von mir ist und ich will die auch glücklich machen, ich will die bei Laune halten. Aber ich habe gemeint, okay, ich kann Pegasus malen, aber dann nur auf meine Art und Weise sozusagen. Ne? Also das Motiv kam dann von ihr, aber wie ich es male, das kommt dann natürlich dann auf mich an. Und dann habe ich auf Platinen dann so einen Pegasus gemalt, was auch ziemlich stark aussah, muss ich sagen. Aber vor 10 Jahren hätte ich das niemals gemacht, weil ich gesagt hätte, ey, weißt du was, nee, geh zum Nebenzimmer. Ich bin nicht drauf angewiesen. Aber jetzt auf einmal, wo man drauf angewiesen ist, macht man eben auch sowas.
Also gewisse Einschränkungen, aber natürlich keine Sachen, auf die man per se keinen Bock hat. Ne?
Genau, oder ja. Genau.
Ich frage es halt immer, wie man den roten Faden hält. Ne? Du mögst halt Kunst, du definierst es für dich, du legst einen Preis fest, da ist eine Kalkulation, wir hatten es ja schon mal drüber, eine Kalkulation steht hinten dran für dich. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte für so ein Bild 10.000 Euro und jemand kommt und du sagst, oh, jetzt mal 4 Wochen nichts verkauft oder 8 oder 12 und jemand kommt, ich gebe dir 2, ist man dann in dem Moment, wenn man nicht irgendwo gebunden ist an der Galerie, flexibel?
Da ist man flexibel, definitiv.
Ja. Was ja schade ist, um ehrlich zu sein. Ne? Also in dem Maß ist es verständlich, aber auch schade, dass man sich dann in Anführungszeichen so drücken lässt aufgrund des Drucks und sagt, okay, ich brauche jetzt die liquiden Mittel.
Ja, also ich meine, jetzt würde ich normalerweise, wenn ich ein 10.000 Bild habe, würde ich niemals auf 2.000 Euro runtergehen. Das würde ich natürlich nie machen.
Ja.
Ne? Aber man kann natürlich immer mit mir reden, sage ich mal, wenn ich in der Notsituation bin. Ey, lieber verdiene ich mit einem Bild irgendwas anstatt gar nichts.
Genau.
Ne? Gott sei Dank war ich noch nie in dieser Situation. Ne? Aber bevor meine Familie nichts zu essen bekommt, natürlich mache ich sowas. Ja. Würde jeder.
Und mal für die Zuhörer und Zuschauer, wo ist die Range bei deinen Bildern? Also von bis preislich gesehen?
Das kommt natürlich immer auf die Größe an, auf die Maße. Mhm. Ne? Also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, so Stichwort Kalkulation. Also es ist nie so, dass das irgendwie frei Schnauze verläuft. Mhm. Man hat schon seine gewisse Rechnung. Und zwar wird das bei Künstlern, bei bildenden Künstlern so gemacht, dass man die Höhe plus die Breite eines Bildes nimmt und dann mal einen bestimmten Faktor multipliziert. Und dieser Faktor, der berechnet sich aus der Bekanntheit und der Etablierung des Künstlers oder der Künstlerin eben. Ne? Und je bekannter du bist, je etablierter du bist, desto höher hast du einen Faktor. Ich habe angefangen mit 8, 9, jetzt bin ich bei 21, 22. Und das heißt also, jetzt so ein Bild, was hinter mir hängt, das kostet so ungefähr 7.000 Euro. Mhm. Und das, was da so hängt, vielleicht 2.
Okay. Also so roundabout zwischen 2.000 und 10.000 Euro.
So was.
Im Schnitt. Ne?
Genau, ja.
Ich finde... Das ist ja interessant, dass du Graffiti erst gemacht hast, dann hast du das Thema gemacht, die Gullideckel, wenn ich es richtig wiedergebe, und jetzt magst du letztendlich Bilder, wenn ich so nennen darf. Mhm. Wo fühlst du dich eher zu Hause?
Bei dem Bild, was ich gerade male.
Okay. Ja. Mit der Banane?
Mit der Banane.
Okay, beschreib es mal ganz kurz, weil nicht jeder schaut YouTube, obwohl jeder das schauen kann, ne, weil wir sind verfügbar bei YouTube. Mhm. Beschreib mal kurz, was ist das für ein Bild, wie ist es aufgebaut und was verbindet dich mit dem Bild oder was war die Idee hinten dran?
Am besten nehme ich jetzt das, was hier hinten ist, glaube ich. Das sieht man jetzt am besten. Das ist auch das, was jetzt schon fertig ist. Das Bild ist A auf Platin gemalt. Also ich male momentan, also seit 4, 5 Jahren auf Platin, das heißt auf Leiterplatten oder auch Mainboards, Motherboards, das heißt dem Herzstück von Computern. Warum? Weil es einfach ein spannendes Medium ist und weil es unsere Gesellschaft und unsere ökonomische Lage ziemlich gut beschreibt. Ne? Und ich versuche als Künstler immer so am Zahn der Zeit zu sein und wie so eine Art Auge der Gegenwart zu sein. Wie so ein Chronist, muss ich sagen. Ne? Und bei dem Bild war so die Idee, okay, ich mal sehr gerne Flamingos, stehen für mich so für eine Art Paradies. Ne? Und aber die Flamingos, die da gemalt sind, die haben kein Ende. Die haben zwar einen Anfang, aber sind sie wie so ein Wollknäuel irgendwie aufgebaut und die fangen immer irgendwo an, aber haben kein Ende. Wie das Swipen von uns in dieser Swipe-Kultur, in der wir leben. Es gibt immer wieder neue Bilder und es gibt kein Ende und kein Ende. Und das ist ein Motiv dieser Arbeit und das andere ist diese Aufgeblasenheit. Also viele Motive, die ich male, sind aufgeblasene Tiere oder aufgeblasene Sachen. Und genauso wie die Daten auf den Mainboards sind eben auch die Tiere nur aufblasbar. Das heißt, kein richtiger Flamingo, sondern nur eine Idee von einem Flamingo, nur eine Idee vom Paradies vielleicht auch. Mhm. Und es reicht nur ein Nadelstich und der Traum und die Idee von diesem Wesen fällt zusammen.
Und wie kommt man auf sowas?
Gute Frage. Also bei mir ist es so, dass ich so sehr, sage ich mal, ein Künstler bin, der sehr methodisch vorangeht, der sagt, okay, es gibt etwas, was mich interessiert und bei mir ist das Grund, die Grundidee, man hat diese Platine. Und diese Platine als Objekt ist für mich so sexy und so bedeutungsschwanger, kann man sagen. Damit kann man so viel interpretieren, weil sie so ein großer Teil von unserer Gesellschaft ist. Ne? Also wenn man vielleicht in 1000 Jahren auf unsere heutige Gesellschaft zurückblickt, ist die Platine vielleicht eines der merkmalstärksten, charakteristischsten Objekte unserer Zeit. Digitalisierung, Ökonomie 4.0, auch Wegwerfgesellschaft spielen dabei eine Rolle. Ne? Und diese Platinen sind erst 4-5 Jahre alt, werden aber schon verschrottet, weil sie nicht mehr genug Leistung bringen. Das heißt also, in dieser Platine kann man viel, viel Sachen, die uns heute bewegen und die unsere heutige Gesellschaft überhaupt fahren lassen, ne? Kann man da reininterpretieren. Deswegen ist die Platine für mich erstmal ein Objekt, was mich interessiert. Und mit dieser Platine versuche ich dann, Sachen zu bauen oder Sachen draufzumalen.
Ich finde die Idee überragend. Ich habe ja schon mit dir mehr Zeit verbracht, Philipp, finde es immer so geil, ja? Also das auch zuzuhören, das sich so reinzudenken, finde ich sensationell. Aber wie gehst du denn mit dem Thema Scheitern um, vom Grundsatz? Mhm. Gerade in der Phase, ne? Ich meine, dieses Kunstthema, ich finde es so spannend, nur es ist halt ein schwieriges Business. Wie gehst du damit um, wenn du Situationen hast, wo du gefühlt auf dem Boden liegst? Wie stehst du selbst wieder auf? Wie motivierst du dich, da mal den Hörern so ein Gefühl zu geben? Wie ist so die Situation?
Also ich muss sagen, Scheitern ist ein Grundzustand meines künstlerischen Daseins. Ich scheitere ständig. Ständig habe ich irgendwie den Glauben daran, dass das nächste Bild das Beste ist, was ich jemals gemalt habe. Und ständig muss ich feststellen, okay, ich lebe da in so einer Art Traumwelt, glaube ich. Ne? Also ich hatte jetzt neulich wieder eine große Ausstellung und ich habe mich totgearbeitet, 10 Bilder dafür gemalt. Ne? Und dann hatte ich einen riesen Raum zu bespielen und hatte dann irgendwie meine 10 neuen Bilder und habe aber gemerkt, okay, der Platz reicht nicht. Mhm. Ich muss noch Bilder aus meinem Archiv irgendwie mit reinbringen. Das erste Bild, was verkauft wurde, war eins von 10 Jahren. So, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht sein. Ja, ja. Was ist los mit euch, Idioten? Malt doch oder kauft doch bitte mal das, wo auch mein Herz so richtig höher springt. Oder ich bewerbe mich für irgendwelche Ausstellungen und ich werde nicht genommen. Also Scheitern gehört zu einer künstlerischen Existenz, glaube ich, dazu. Und man kann das, glaube ich, nicht anders sagen. Also Scheitern ist einfach ein Teil davon.
Aber was hilft dir dabei, also die Resilienz weiterzumachen? Du machst das alles mit dir selbst aus, hast gesagt, nur mal klar, deine Frau ist ein wichtiger Sparringspartner, aber gibt es noch andere Gesprächspartner, weil derjenige muss ja auch die Sichtweise verstehen. Ne? Wenn du jetzt mit dem Angestellten sprichst, der jeden Monat seine Zahlung bekommt, der war ja nie in der Situation potenziell, da kann dir Tipps geben von außen, nur gehört ja auch Mut dazu, ne? Diese Selbstständigkeit gehört viel Mut dazu.
Ja, also was mir in diesen Situationen hilft, ist einmal mich in eine neue Arbeit stürzen. Oder aber auch mir irgendwie mich zu vergegenwärtigen, was habe ich alles schon erreicht? Wohin bin ich überhaupt schon gekommen? So, und wenn mich das erste Scheitern dazu gebracht hätte, aufzuhören, wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt stehe. Hätte ich nicht diesen Erfolg gehabt. Und trotz dessen, dass man immer scheitert, muss man sich, glaube ich, immer wieder vergewärtigen, ey, wo stehe ich eigentlich, was habe ich schon erreicht? Und darauf kann man, glaube ich, oder darauf kann ich bauen.
Was sind Künstler, würdest du beschreiben, dass Künstler auch Unternehmer sind, vom Mindset?
Nein. Nee, also Künstler sind überhaupt keine guten Verkäufer. Also ich bin kein guter Verkäufer, das weiß ich. Deswegen bin ich froh, dass ich einen Galeristen habe, der mich da unterstützt. Ja. Und ich glaube, wenn ein Künstler auch ein guter Unternehmer ist oder gut verkaufen kann, dann besteht die Gefahr, dass man nur noch Bilder malt für den Endkunden. Dass man sagt, okay, jetzt gehen irgendwie
Was Daniel gesagt hat, mit dem Pferd.
Genau, jetzt gehen ungefähr nur noch Pferde und ich weiß, okay, da hat jemand ein Pferd gemalt, also male ich nur noch Pferde. Dann wäre das nicht mehr gute Kunst.
Okay, aber es ist doch sicherlich auch, oder fangen wir anders an. Wie viele Bilder, weil du eben gesagt hast, da war eine Ausstellung und da habe ich nochmal 10 Bilder gemalt. Hast du so einen Forecast auch wieder zu dem Thema? Wie viele Bilder möchte ich malen oder muss ich malen? Oder sagst du, naja, wenn mir was einfällt, male ich es. Wenn mir nichts einfällt, male ich halt auch mal einen Monat nichts.
Das kommt immer so auf die Auftragslage an. Also bei mir ist es so, jeder Künstler macht das ja anders.
Ja.
Im besten Fall, worauf ich hinarbeite, ist, dass ich nur noch Ölbilder male und die nur noch verkaufe, weil da mein Herz dran hängt. Ne? De facto ist es aber so, dass ich 3 Schienen bediene. Einmal male ich klassisch Ölmalerei und verkaufe die über eine Galerie. Dann ist es so, dass ich so Workshops gebe oder so Teambuilding-Maßnahmen und das ist dann weit gefasst. Also einmal Workshops für Schüler oder für Kinder oder auch Teambuilding-Maßnahmen, wo dann irgendwie KPMG-Abteilungen zu mir kommen und einmal Street Art oder Graffiti oder Ölmalerei beigebracht bekommen. Das ist so die zweite Schiene. Und die dritte Schiene ist Auftragsmalerei, wo dann Leute hinkommen und sagen, ey, ich hätte gerne ein Pferd für mein Wohnzimmer oder kannst du mir bitte mein Auto vollmalen oder so. Also es sind 3 verschiedene Bereiche und je nachdem, wo ich gerade gefragt bin, das mache ich dann eben.
Okay, also ist jetzt keine, da steckt jetzt keine Kalkulation hinten dran und zu sagen, okay, ich müsste jetzt noch das und das in die Kasse reinspülen und deswegen male ich jetzt mal 2 Bilder mehr.
Doch, also das, also es kommt immer drauf an, wenn du weißt, du hast jetzt in 2 Monaten eine Einzelausstellung, natürlich ist da dann voller Fokus darauf. Und dann machst du auch nochmal die extra Runden und bist am Wochenende nochmal im Atelier und malst dann noch. Ne? Ja, klar.
Okay, aber jetzt rausgehen und eine Brücke ansprühen magst du nicht mehr?
Ja, also, selten. Also es kommt vielleicht noch 1-2 Mal im Jahr vor. Also das nicht. Aber okay,
weil die Zeit nicht mehr reicht oder so?
Weil die Zeit nicht mehr reicht und weil auch das Mindset ein anderes ist, muss ich sagen. Ne? Also man ist auch älter geworden und hat es ja damals auch gemacht, um sich so einen Namen in der Szene zu machen. Ich scheiß drauf, ob mich jetzt jemand, der 20 Jahre alt ist und gerade in dem Thema ist, mich cool findet oder nicht. Ich brauche das auch nicht mehr, um mich selber gut zu finden. So, ich mache das, wenn dann nur noch mit meinen alten Homies. So, wenn wir mal zusammen rausgehen, dann habe ich daran Spaß. Aber mir fehlt einfach die Zeit, weil ich am Tag danach im Arsch bin. Und auch der Gedanke daran, eine Hausdurchsuchung zu haben oder so. Da habe ich keinen Bock, meinen Kindern das vorzuleben. Mhm.
Wie viele Stunden arbeitest du denn in der Woche? Kann man das sagen?
Also mindestens so 45, 50.
Also dazu gehört auch auf der Couch sitzen, sich Gedanken machen, was male ich Neues? Oder ist für dich das definiert, dass du hier im Atelier sitzt und Bilder malst oder Ausstellung etc.?
Also hier im Atelier malen oder draußen malen sind so 40, 50 Stunden, denke ich mal. Und okay. Dann kommt halt noch dazu, dass man ja ein Konzept schreibt oder im Kopf schon mal durchgeht, okay, was, wie kann ich mich irgendwie positionieren? Oder da gibt es ja 1000 Gedanken, ne? Also, oder jetzt mit dem Buch zum Beispiel, ne? Also ich meine, die Zeit, die ich hatte jetzt am Sonntag einen Vortrag im Haus am Dom, das wird auch nicht bezahlt, so, ne? Also ich meine, du sitzt dann da und erzählst über deine Kunst oder sowas hier, ne? Also ich hatte jetzt letzten 7 Tage 4 Interviews, das wird auch nicht bezahlt, so, ne? Aber natürlich zählt das auch dazu, ne? Ja.
Philipp hat ein ganz tolles Buch, Geisterstunde. Also wenn der ein oder andere sagt, geil, schreibt uns an, schreibt ihn an. Philipp freut sich auch, wenn der ein oder andere es abnimmt. Ist wirklich ganz toll und viele tolle Inhalte.
So ist es.
Ja, vielleicht kannst du auch kurz, wo wir bei dem Thema sind, Buch, ne, hat ja auch die Stadt Frankfurt ein bisschen unterstützt. Das heißt, die haben dir vergeben, die Ansprüherei. Wie gesagt, spannendes Buch. Erzähl mal kurz, was geht es um dem Buch, beziehungsweise was ist da inhaltlich dargestellt und natürlich, was war deine Vision da hinten?
Also erstmal ganz kurz muss ich sagen, ich glaube, sie dulden es. Also sie würden mir das, glaube ich, nicht vergeben so. Und ich glaube, sie würden auch niemals mir öffentlich irgendwie so ein Schreiben geben, hier, pass auf, hier ist ein Freifahrtstein, mal einfach, was du willst. Ich glaube, das dürfen die gar nicht oder können sie gar nicht. Aber ich hatte mal so unter der Hand so eine kleine Unterhaltung, sage ich mal, mit dem Stadtentwässerungsamt so und die meinten wohl, okay, solange ich jetzt in so einem geilen Beamtensprech irgendwie, solange die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet ist und keiner jetzt irgendwie über meine bemalten Gullideckel stolpert, wird es einfach geduldet. So. Aber zurück zum Buch. Also das Geisterstundenbuch, das ist vor einem halben Jahr erschienen. Es hat 3 Jahre Arbeit gekostet und bildet so 25 Jahre lang meines illegalen Schaffens im öffentlichen Raum ab. Das heißt also meine Gullideckelarbeit, meine City Ghosts und noch andere Arbeiten im öffentlichen Raum, die ohne Auftrag entstanden sind. Und der Hintergrund war eben die 25 Jahre Jubiläums-City-Goals-Geschichte, wo ich mir gedacht habe, okay, ich male das jetzt schon so lange, es müsste eigentlich mal Zeit sein, die ganzen Geister, die ja von ihrer Natur aus eher flüchtig sind, viele werden weggewischt oder sind die Häuser sind abgebrochen und die leben nur noch in Fotos, dass man denen irgendwie ein Denkmal schafft und die halt irgendwie in einem Buch rausbringt. Den Wunsch hatte ich schon sehr lange und habe daraufhin so ein Crowdfunding ins Leben gerufen und habe dann auch einen Verlag gefunden, der mich dabei unterstützt hat, das Buch rauszubringen. Und das ist der Gutleut Verlag im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und das ist ein Verlag, der nicht nur so Künstlermonografien rausbringt, sondern auch viel Lyrik und Gedichte. Und da war eben dann die Idee und die innere Ordnung, die Dramaturgie des Buches, dass man eben die Autorenschaft von dem Verlag nimmt und sagt, pass auf, wir haben dieses Buch, such dir ein Bild aus von mir und schreib was darüber. Deswegen ist es quasi so ein Zwiegespräch in dem Buch zwischen auf der einen Seite Kunst auf der Straße und dann immer was Geschriebenes.
Okay, das hast du dann auch selbst geschrieben oder hat es ein Lyriker oder nee, verschiedene?
Oder war das ein Ghostwriter?
Nee, es waren im Endeffekt knapp 40 Lyrikerinnen und Lyriker oder Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Ping-Pong mit mir gespielt haben, also die was zu meinen Werken geschrieben haben. Also ja, also so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Und du siehst ja, dass es ankommt, ja. Also dass man auch wirklich, du das Sponsoring bekommen hast, das hätte ja keiner gemacht, hätten sie gesagt, das bringt nichts.
Genau. Halt nur rote Pferde.
Genau, oder gelbe, wie auch immer. Aber das, okay, jetzt wenn wir jetzt mal auf das Thema nochmal gehen, dich als Künstler, dich als Familienmensch, würdest du dir jetzt wünschen, dass deine Kinder auch Künstler werden? Oder wenn die jetzt sagen würden, Papa, dazu, ich mal gern oder ich möchte gern Sprayer werden, würdest du sagen, geil, mega? Oder würdest du sagen, nee, wär Lehrer oder?
Also Sprayer muss jetzt nicht unbedingt sein, muss ich sagen. Also weil ich habe schon so viele Sachen erlebt, so viele lebensmüde Sachen am Ende auch gemacht, die es einfach nicht wert ist. Ne? Also muss man wirklich sagen, also das, wenn ich mir das wünschen könnte, dann bitte kein Sprayer werden. Aber Künstler an sich, ob jetzt Bildender oder Darstellender, gerne. Ne? Also ich versuche meine Kinder schon so zu erziehen, dass sie mitbekommen, dass sie ihre Leidenschaft irgendwie in einem Beruf ausleben können und sollen. Also ich habe keine Lust, Kinder großzuziehen, die nur Geld verdienen um des Geldverdienenden Willens. So, weißt du, was ich meine? Also das finde ich extrem wichtig und ich denke, dass meine Frau, die ja Schauspielerin ist, dass denen auch da in einer Linie mit mir fährt.
Ich finde, die Herausforderung ist natürlich, dass leider ist es so, Geld ist notwendig einfach, um zu leben. Deswegen, ich finde den Gedanken so philosophisch, man soll das machen, was man will und dass man glücklich ist, das glaube ich, wünscht sich jeder für seine Kinder. Aber doch ist es sehr schwierig, weil man eine hohe Abhängigkeit hat. Ne? Jetzt gerade in der Kunst, wenn du jetzt sagst, du hast einen Durchbruch, easy, dann ist ja auch, glaube ich, leicht zu sagen, wer Künstler, das ist einfach, aber gehört ja auch viel Glück dazu, Talent. Ich glaube, ein bisschen Glück braucht jeder, um auch einen Durchbruch zu haben. Deswegen einmal mehr aufstehen als die anderen. Ja.
Total, total. Also es ist auch kein Muss. Die müssen keine Künstler werden. Hauptsache, sie sind glücklich. Und wenn es die glücklich macht, ihre Sicherheit zu haben, dann ist es so. Und dann bin ich auch fein damit.
Ja, aber toll, dass du so offen bist dafür, da ihr, und sagt, wir können Künstler werden. Weil es gibt ja oft Leute, die einen gewissen Weg einschlagen, die sagen, ich möchte nicht haben, dass meine Kinder das machen. Mhm. Aufgrund meiner Erfahrung.
Es wird, glaube ich, genauso sein auch. Ne? Dadurch, dass ich Künstler bin und meine Frau, werden meine Kinder eben deswegen genau nicht Künstler. Ja. Ne? Das ist ja oft.
Ja. Hat sich dein Style jetzt rein künstlertechnisch verändert, jetzt sage ich mal, in den 20 Jahren? Also wird er ja sicher haben, aber kannst du beschreiben, in welche Richtung und warum?
Also ich meine, Autodidakt. Ne? Ich habe das nie gelernt, was ich male an der Schule oder an der Kunstschule oder sowas. Ich habe das immer mir selber beigebracht. Von daher sind nicht nur die Stile unterschiedlich, sondern auch die Mittel, mit denen ich es male. Jetzt male ich ja mit Öl, mit Pinseln. Ne? Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich mit Sprühdose arbeite oder wenn ich eine Skulptur erstelle, ne? Oder wenn ich Schablonen ausschneide. Und von daher hat sich der Stil schon verändert, also wenn du so willst, von eher comichaften Geisterfiguren zu eher fotorealistischen Motiven auf Platine. Hat sich schon sehr verändert, muss ich sagen. Ne? Aber das ist auch der Gegebenheit, glaube ich, geschuldet, dass ich festgestellt habe bei dem Sprühen, dass die Dinger, die ich gesprüht habe, dass die schlechtesten Werke immer am längsten stehen bleiben. Das hat mich immer abgefuckt. So, ne? Vor allen Dingen, wenn du dir wirklich mal Mühe gegeben hast, dass du am nächsten Tag merkst, wow, das hat schon einer weggewischt, Mann, was soll das? Und je älter ich werde, glaube ich, desto mehr merke ich, dass ich etwas von Wert machen will, wenn ich mich schon hinsetze und da irgendwie eine Woche oder zwei oder drei an so einem Werk male, dann möchte ich auch, dass das gut ist und mich selber überlebt, dass ich was von Wert schaffe. Und das ist der Grund, warum ich mit Ölmalerei angefangen habe, weil das wirklich vom Medium her und vom Crisp her, weil es ist einfach ein geiles Arbeitsmittel, sage ich mal.
Ich habe jetzt schon oft gesehen bei Graffiti, dass die alle paar Wochen, also an der gleichen Stelle, alle paar Wochen mal ein anderes ist, also in verschiedenen Städten zum Beispiel. Hm. Gibt es da so ein, also macht das immer der gleiche Künstler? Gibt es da so einen Ehrenkodex unter den Sprayern, dass man sagt, was der eine hier beschmiert hat, beschmiere ich nicht drüber? Oder sagen die, okay, egal, gefällt mir auch, spray ich drüber?
Also eigentlich gibt es schon sowas wie einen Ehrenkodex, aber nur unter den Sprayern, die schon länger dabei sind. Im Prinzip dreht sich bei Graffiti ja immer darum, um höher, schneller, weiter, geiler, krasser. Irgendwie, ne, man will sich immer selbst überbieten und deswegen gibt es auch immer wieder Leute, die einfach die Bilder einfach übermalen und crossen, um aufzufallen. Mhm. Ne, und immer mit den alten Regeln zu brechen. Das ist ja, man kann es auch ganz gut vielleicht vergleichen mit dem DJing. Du kennst ja vielleicht Hip-Hop hat ja damit angefangen, dass man Sachen samplet. Mhm. Das heißt also, nimmst Sachen, nimmst Songfragmente und baust da mit deinen anderen Song sozusagen. Immer du samplest was da ist, zu etwas Neuem. Und genau das macht Graffiti auch. Also Graffiti nimmt das auf, was vorher war, muddelt es um und schmeißt alles über den Haufen und macht was Neues draus. Und deswegen kann man im Prinzip auch davon sprechen, dass die einzige Regel ist beim Graffiti, dass es keine Regeln gibt. So wirklich.
Wenn du jetzt zurückdenkst an dein jüngeres Ich, was würdest du dem mitgeben? Wenn dein jüngeres Ich dir jetzt gegenüber sitzt, vor 25 Jahren, was würdest du dem sagen?
Ich würde, glaube ich, gar nicht so viel ändern, außer dass ich mir mehr in den Arsch treten würde und das Abitur schon auf dem ersten Bildungsweg zu machen und nicht erst irgendwie den Umweg über 4-5 Jahre nicht wissen, was ich tun soll und dann die Entscheidung zu treffen, ich mache mein Abitur. Das waren wirklich so ein paar Jahre verlorene Zeit, muss ich sagen.
Aber was hätte es dran geändert?
Dass mir schon Sachen offen gestanden hätten, dass ich ja einfach Politikwissenschaften schon 5 Jahre hätte früher abschließen können.
Aber hätte sich dein Weg dann vielleicht in eine andere Richtung entwickelt? Vielleicht hast du vielleicht die Zeit auch gebraucht, um dir klar zu werden, was möchte ich wirklich im Leben? Und dann vielleicht gesagt, okay, rein rational gedacht ist vielleicht Abi doch nicht schlecht und ein Studium, aber im Inneren wahrscheinlich habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf.
Klingt ja fast wie ein Philosoph.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also ich merke, das Atelier macht was mit mir. Mich weg von der Couch.
Ja, aber am Ende hast du vielleicht recht, ja. Vielleicht ist das genau der Weg, den ich brauchte, um zu dem zu werden, der ich bin.
Es ist ja was Besonderes, ja. Und ich finde auch, wenn ich mein Leben reflektiere, es kommt so, wie es kommen soll, glaube ich. Und Umwege machen das Leben ja interessant, ne? Statt diesen klassischen Weg zu sagen, ich habe klassisch Abitur gemacht, mach mal ein Studium und dann, ich glaube, dann ist es schwierig, wer wäre dann wirklich Künstler? Da ist mir eher nochmal getrieben im Wettbewerb, man möchte Geld verdienen. Mhm. Deswegen, ich finde es total faszinierend, kann es auch nachvollziehen, dass ich glaube auch, wenn ein Unternehmer Künstler wird, schwierig erfolgreich zu werden. Weil er die Kreativität, die du hast. Aber wo sammelst du denn deine Kreativität? Wie können wir uns das vorstellen? Wie wird jemand kreativ? Wenn ich jetzt hier sitze, drüber nachdenke, die Augen schließe, oder wie ist es bei dir?
Ja, gute Frage. Also wo ziehe ich meine Inspiration raus? Aus Oberflächen, also ganz profan aus Oberflächen. Also ich mag ja, habe ich ja schon erzählt, ne, diese Aufgeblasenheit, diese Inflatable Swimmingpool Accessoires zum Beispiel stehe ich total drauf, weil ich diese glatte Oberfläche, die edel aussieht, aber im Grunde genommen ganz fragil ist. Ne? Also auf sowas stehe ich, auf so paradoxe Geschichten, die auf dem ersten Blick etwas so erscheinen lassen, was sie aber in Wahrheit gar nicht sind. Wahrscheinlich sind es Dinge, die dich auch interessieren, aber die du nicht in ein Bild übersetzen willst. Du könntest auch Künstler werden, glaube ich.
Also vom Style her auf jeden Fall und vom Bart. Also
ist die nächste Karriere. Vom Glaser zum Topmanager, zum Podcaster, zum was auch immer.
Pferdemaler.
Ja. Rosa und rote Pferde.
Ja.
Ach, sensationell.
Denk nochmal drüber nach.
Wichtige Frage noch. Wir haben jetzt mal zurückgeschaut. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Oder denkst du nicht so weit?
In 10 Jahren? Nee, so weit denke ich nicht.
Machen wir mal fünf.
In fünf Jahren sehe ich mich, also lustigerweise, ich habe schon so eine Version oder eine Vision von mir, wie ich im Alter in meinem Strandhaus sitze und einfach nur Bilder male und die einfach jemandem gebe und der verkauft sie. So, das ist mein Ziel, was ich mal haben will. Ohne hier groß was anderes machen zu müssen, sondern einfach nur mein Ding zu machen und jemand anderes macht alles andere. So, weil das ist, glaube ich, auch das, was einen so auffällt. Ich bräuchte jemanden, der mich unterstützt beim Social Media bespielen. Ich bräuchte jemanden, der mich beim Verkaufen unterstützt. Weißt du, ich brauche so viele Leute und ich mache so viele Sachen, die normalerweise jemand anderes machen. Deswegen ist meine Vision und mein Wunsch einfach für die Zukunft, dass ich mich wirklich nur noch auf das Malen konzentrieren kann und alles andere macht jemand anders.
Spannend. Wir haben immer so eine klassische Frage. Was war deine unvernünftigste Entscheidung, die du je getroffen hast? Auch hier wieder, muss nicht unbedingt beruflich sein, kann auch privat sein. Einfach, wenn du jetzt drüber nachdenkst. Ich weiß, jeder sagt, ist eine schwierige Frage, aber denk mal drüber nach.
Meine unvernünftigste Entscheidung. Puh, da gab es so viele am Ende. Also ich glaube tatsächlich, da müsste ich irgendwas, na, wohl in der Kirche, das hatten wir es ja gerade, ne? Also dass ich Abitur nicht gemacht habe, ist vielleicht eine unvernünftige Entscheidung, aber im Endeffekt war es vielleicht doch ganz cool, weil ich dadurch wieder was gelernt habe. Also müsste es eigentlich eine Entscheidung sein, wo ich jetzt noch sage, ich habe dadurch wirklich Nachteile und das gibt es irgendwie nicht. Deswegen kann ich das gar nicht beantworten, unvernünftigste Entscheidung, weil nur bei den unvernünftigsten Entscheidungen kann man wirklich was lernen. Ne? Das heißt, also nur wenn man wirklich im Tal ist, kann man wieder nach oben gehen. Und deswegen muss man, glaube ich, im Scheitern eine Chance sehen. Und auch in den unvernünftigsten Entscheidungen kann man, glaube ich, was Positives abgewinnen.
Schöne Antwort. Also Philipp, nochmal vielen Dank. Uns hat es echt große Freude gemacht, mit dir hier in deinem Atelier Zeit zu verbringen.
Ja, vielleicht kannst du auch noch ein paar Sachen sagen. Wann gibt es die nächste Vorlesestunde oder die nächste Ausstellung oder so, dass wir hier ein bisschen Werbung machen können. Also wenn jemand möchte, super schönes Bild. Ich gucke genau drauf. 7.000 Euro, wenn er euch bei uns meldet, gibt es auch 3% Skonto. Verhandeln wir mit Philipp noch. Ja. Vielleicht kannst du noch was kurz sagen zu deinen Terminen. Für die Leute, die es interessiert, super spannend. Mach mal gerne ein bisschen Werbung für dich.
Also es wird wieder eine Einzelausstellung geben im August oder September in der E30-Galerie im Frankfurter Nordend. Das ist meine Hausgalerie. Und ansonsten werde ich in Nürnberg sein. Das ist Mitte April auf der Akustika. Das ist so eine Akustikmesse, wo so klassische Instrumente vorgestellt werden und da mache ich eine Live-Performance, wo ich eine ganz in weiß gekleidete Geigerin anmalen werde, während sie spielt. Also wenn ihr da Zeit habt, kommt vorbei.
Müssen wir uns aufschreiben. Super. Philipp, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr, sehr gerne
wieder. War echt spannend, mal einen anderen Ansatz zu haben. Sensationell auch für euch da draußen. Immer dran denken, alle 2 Wochen donnerstags. Spotify, Apple, YouTube. Also wir sind praktisch überall verfügbar. Freuen uns, wenn ihr fleißig weiter reinhört, wenn es Fragen gibt. Immer schreiben und dann sagen wir.
Auf bald.
Auf bald.
Auf bald.
Tschüss. Ciao.